Gewalt, gleich in welcher Form, ob körperlich, sexuell oder psychisch, ist grausam und hinterlässt Spuren bei Kindern wie bei Erwachsenen. Häufig entstehen bei massiver Gewaltausübung irreparable Schäden an Körper, Geist und Seele. Vielen Menschen erscheint es seltsam, dass psychische Gewalt genauso starke Effekte hat wie etwa sexueller Missbrauch oder Schläge, Tritte oder Folter. Was genau bewirkt psychische Gewalt? Warum ist sie derart zerstörerisch? Und was kann man gegen ihre destruktiven Folgen tun? Unser Thema heute bei Skobel. Einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. So seltsam es klingt, psychische Gewalt, und das ist ja unser Thema heute, hinterlässt sichtbare körperliche Spuren etwa im Gehirn. Wo fängt psychische Gewalt an? Wie entsteht und was bewirkt sie? Bevor wir weiter ins Detail gehen, was ist psychische Gewalt überhaupt und woran erkennt man sie? Seltsamerweise gibt es eine Form der psychischen Gewalt, die weit verbreitet ist und auf die wir viel Wert legen, insbesondere in der deutschsprachigen Kultur, nämlich Erziehung. Genauer eine bestimmte Art und Weise der Erziehung.
Erziehung durch Gewalt und Einschüchterung. Die autoritäre, schwarze Pädagogik prägt die Erziehungsideale der Nazizeit. Der Ratgeber, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, bringt sie im Jahr 1934 unters Volk. Eine Nachkriegsfassung wird bis in die 80er Jahre hinein auch von Fachleuten gelesen. Der Erziehungsstil ist darauf angelegt, den Willen des Kindes zu brechen. Nicht nur durch körperliche, sondern auch durch psychische Gewalt. Prügelstrafen sind heute verboten. Dennoch behandelt die Kinderpsychiaterin Sibylle Winter Opfer von autoritärer Pädagogik und Gewalt.
Bei emotionaler Gewalt ist das leider etwas schwieriger zu fassen. Deshalb ist es ja auch ein sehr unterrepräsentierter Bereich und wird wenig gesehen, obwohl er auch massive Auswirkungen hat. Da geht es ja vor allem darum, dass die kindlichen Bedürfnisse nicht im Vordergrund stehen.
Emotionale Gewalt, das sind wiederkehrende Kränkungen, unbegründete Schuldzuweisungen, Drohungen, sinnlose Verbote, Ausgrenzung, Desinteresse und emotionale Kälte. Im Gegensatz zu körperlicher Gewalt hinterlässt emotionaler Missbrauch keine sichtbaren Spuren. Die Hinweise finden sich aber im Verhalten der Kinder.
Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten der Reaktion. Entweder das Kind zieht sich zurück, wird depressiv, hat weniger Kontakte, entwickelt Leistungsschwierigkeiten. Oder die andere Variante ist, und ich denke, das kommt auf die Veranlagung an, ist, das Kind wird aggressiv.
Im Praxisalltag ist Sibylle Winter oft mit Anzeichen psychischer Gewalt konfrontiert. Es können psychosomatische Symptome wie Schlafstörungen und zwanghaftes Verhalten sein. Nicht selten auch sogenannte introversive Symptome, also Symptome, die sich nach innen wenden und sich zum Beispiel als autoaggressives Verhalten äußern können. Der Rückzug eines Kindes kann ebenso wie dessen verdeckte oder verdrängte Aggressivität ein Hinweis auf psychische Gewalt sein. Mit Aggression reagiert das Kind auf Bedrohung. Das wird fälschlich oft als völlig willkürlicher Gewaltimpuls interpretiert.
Die externalisierenden Verhaltensweisen wie Aggression, Unruhe, die fallen auf. Da kommt die Lehrer auf die Eltern zu. Die sagen, hier stimmt was nicht. Ne? Bei den depressiven Verhaltensweisen, die fallen den Lehrern nicht so auf. Ne? Deshalb sind die manchmal schwerer zu erkennen und auch für Eltern.
Fatal sind die Spätwirkungen von Kindheitserfahrungen psychischer Gewalt. Denn die frühen Misshandlungen haben maßgeblichen Einfluss auf die Gehirnentwicklung und damit auf den späteren Charakter des Menschen. Stress und Gefühlsverarbeitung und Kontrolle werden negativ beeinflusst. Psychiater sprechen von Narben im Gehirn. Nach den kindlichen Gewalterfahrungen folgt ein Leben in Alarmbereitschaft. Emotionaler Missbrauch erzeugt eine frühe Bindungsunsicherheit. Das Vertrauen in die eigenen Gefühle geht verloren. Ein beschädigtes Selbst führt dann zu fehlerhaften Bewältigungsstrategien. Das Ergebnis ein schwieriges Sozialverhalten. Daraus resultieren später gestörte Paarbeziehungen. Die Bindungsunsicherheit wird an die eigenen Kinder weitergegeben. Ein Teufelskreis entsteht.
Und wenn ein Kind nicht bindungssicher ist, kann es sich nicht gut entwickeln. Motorisch nicht, sprachlich nicht, kognitiv nicht. Also diese sichere Basis braucht man, um überhaupt in die Welt hinauszugehen. Das ist die Grundlage. Ich sage mal, wie die Luft zum Atmen.
Seit einigen Jahren weiß man durch die Epigenetik, dass sich Gewalterfahrungen auch im Genom abbilden und weitervererbt werden können. Psychologen sprechen von transgenerativem Trauma.
In bestimmten Fällen kann es repariert werden, entweder durch soziale Erfahrungen, emotionale Beziehungen oder eben auch durch psychotherapeutische Behandlungen.
Fast ein Drittel der Bundesbürger hat laut aktueller Umfragen in der Kindheit Gewalt erlebt. Seit Jahren hält sich diese Zahl konstant. Neu ist, dass seit 2010 die Zahl der Opfer von emotionalem Missbrauch gestiegen ist. Selbst in aufgeklärten Zeiten wirkt die schwarze Pädagogik weiter.
Ein Drittel ist viel. Die Spur der schwarzen Pädagogik, die reichen zurück bis in die Nazizeit und wirken bis heute nach. Im Film war die Rede davon, dass durch Vernachlässigung und andere Formen psychischer Gewalt Verletzungen entstehen, die Narben hinterlassen. Und damit sind nicht nur bildhafte Narben auf der Seele gemeint, sondern ganz reale Verletzungen, die im Gehirngewebe nachweisbar sind. Was psychische Gewalt so grausam und gefährlich macht, darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Und ich begrüße herzlich Sabine Andresen, Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Verletzlichkeiten der Kindheit sowie die Ausbildung sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend, die Auswirkungen sexueller Gewalt in Kindheit und Jugend. Sabine Andresen ist Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes und Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Sie sagt, Kinder haben ein Recht auf Achtung. Das ist ein zentraler Maßstab für Erziehung. Dann begrüße ich Karl-Heinz Brisch. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Experte für Psychotraumatologie, leitet die Abteilung für pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie am Kinderspital der Uniklinik München und erforscht unter anderem die Entstehung von Bindungsprozessen und ihre Störungen in der frühen Kindheit. Er sagt, emotionale Gewalt, besonders in der frühen Kindheit, hinterlässt lebenslang negative Spuren in der körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung von Menschen. Und ich begrüße Andreas Zick, Professor für Sozialisation und Konfliktforschung. Er leitet seit April 2013 das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, IKG, an der Universität Bielefeld und sagt, man nimmt psychische Gewalt in unserer Gesellschaft nicht richtig ernst. Das Vergnügen an ihr passt zu einer rabiaten Gesellschaft, die auf Verdrängung ausgerichtet ist. Schönen guten Abend zusammen. Ja. Frau Andresen, wie definieren Sie psychische Gewalt? Was ist das für Sie?
Naja, wenn ein Kind immer abgewertet wird mit allem, was es macht, wenn es keine Anerkennung erfährt, wenn es emotional vernachlässigt wird, keine liebevolle, zugewandte Beziehung hat mit Mutter, mit Vater, mit anderen Erwachsenen. Das heißt, dadurch wird der Wille des Kindes gebrochen, dadurch wird es im hohen Maße irritiert und weiß und kann nicht verstehen, was mit ihm geschieht und wie es sich selbst in der Welt, in der Familie verorten soll.
Gibt es einen Unterschied zu dem Begriff, der fiel ja auch in dem Film, emotionaler Missbrauch?
Naja, ich glaube, die Grenzen verschwimmen. Und das ist, glaube ich, auch das Thema, mit dem wir uns sicherlich heute zwischendurch auch beschäftigen werden. Also Kinder, die auch körperliche Gewalt erfahren, erleben in der Regel auch psychische Gewalt und emotionalen Missbrauch. Das geht häufig miteinander einher. Und insofern ist die emotionslose die Emotionslosigkeit von Erwachsenen gegenüber Kindern etwas, was mit Gewalt und Missbrauch einhergeht, ja.
Herr Brisch, was ist denn mit den Beziehungen oder mit der Bindungsunsicherheit, von der im Film ja die Rede war? Wie hängt das mit Gewalt zusammen?
Wenn Eltern sich so verhalten und besonders wenn sie sozusagen den zentralen Kern des Kindes treffen, sozusagen das Selbst mit so Äußerungen, na, dich hätten wir aber wirklich nicht mehr gebraucht. Und das wird sozusagen ein stehender Satz oder, ja, also mein Gott, du bist echt eine Belastung und das schwarze Schaf und Kinder sich entschuldigen, dass sie überhaupt auf der Welt sind und sich dann entweder zurückziehen oder aggressiv werden, wie wir es im Film gesehen haben, dann macht ihnen das natürlich extrem Angst. Und normalerweise würden sie sich dann an die Person wenden, Tante, nämlich an die Bindungsperson für Schutz und Hilfe. Mhm. Und das geht aber dann nicht. Das heißt, sie haben ein Riesendilemma. Da steht jemand, der bedroht sie emotional und an den würden sie sich gerne wenden. Und das macht am Anfang vielleicht Unsicherheit, dann sogar Bindungsdesorganisation. Und im schlimmsten Fall, es ist die größte emotionale Störung, Bindungsstörung. Das heißt, die Fähigkeit, überhaupt Beziehungen einzugehen, ist dann extrem beeinträchtigt. Wir haben dann Kinder, die zum Beispiel wahllos mit jedem mitlaufen oder die vor vielen Menschen einfach Angst haben. Mhm. Also so eine Grundform von Urvertrauen. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Eltern, Menschen, die für mich zuständig sind, dann auch Lehrer, Lehrerinnen, später Partner, Partnerin, dass die mir wohlgesonnen sind und dass die mich wertschätzen, dass die mich mögen. Wo man denkt, na, das hat doch jeder irgendwie ein bisschen, oder? Nein, es gibt Kinder, die haben das nie erlebt. Wenn wir dann in der Therapie über Vertrauen sprechen, dann schauen die uns mit großen Augen an und sagen, hallo, ich weiß nicht, worüber ihr redet.
Wir kommen ja nachher nochmal drauf, was Therapie da bedeutet und was man durch Therapie erreichen kann. Herr Zick, was mich interessieren würde, dieses Thema psychische Gewalt ist ja kein Thema, was so besonders offensichtlich oder deutlich in der Bevölkerung ist, scheint mir jedenfalls. Wie sieht denn das in der Wissenschaft, also als Gewaltforscher aus? Was für eine Rolle spielt das bei uns?
Na, psychische Gewalt ist ein zentrales Thema der Gewaltforschung. Das ist vollkommen klar. Es gibt eine stärkere Konzentration auf die physische Gewalt, die körperliche Gewalt. Wir tun uns schwer mit der Frage, wie psychische Gewalt, und ich würde es immer definieren, von der Schädigung aus. Wir tun uns da schwer, weil wir uns gesellschaftlich schwer tun. Warum? Weil psychische Gewalt mit Scham belegt ist. Wir haben das ja auch gehört. Opfer psychischer Gewalt schämen sich dafür, verstecken sich, sind isoliert, ziehen sich aus der Gesellschaft zurück. Wir nehmen in der Gesellschaft psychische Gewalt hin. Und deswegen tun wir uns auch zum Teil in der Forschung schwer damit. Das wird immer besser, weil wir jetzt, und das haben wir auch gesehen gerade in einem Spieler, wir können die Schädigung jetzt besser zeigen. Mhm. Während schwarze Pädagogik ist dann möglich, wenn wir auch die Schädigung nicht zeigen können. Aber jetzt sind wir weiter. Wir können die Spuren der Gewalt, wir haben transgenerationale Gewalt gesehen, wir können sie besser zeigen. Aber die Form, die genaue Differenzierung von psychischer Gewalt und auch eine genaue Dokumentation psychischer Gewalt, das Ausmaß von Gewalt in der Gesellschaft, die Menschen erleben, ich würde auch heute noch sagen, uns fehlen die großen Langzeitstudien, uns fehlt viel an Daten. Die Lage wird besser, aber Langzeitstudien fehlen, mit denen wir solche Folgen nachzeichnen.
Apropos Langzeit, also was mich wirklich interessiert, ist das Stichwort aus dem Film Schwarze Pädagogik, die also bis heute nachwirkt. Also wenn man sich diese beiden Bücher anguckt, fällt einem ja die Klappe runter. Auf der anderen Seite tauchen da Sätze auf, die man bis heute die ich jedenfalls und ich denke andere auch in der Erziehung immer wieder gehört haben. Warum hat sich das bei uns so lange gehalten? Hält sich immer noch mit der schwarzen Pädagogik?
Wir haben, was mir sofort einfiel, war natürlich, wir führen große Studien durch, auch zum Ausmaß von Autoritarismus in der Gesellschaft. So eine Kernaussage, die mehrheitsfähig ist, Kinder und Jugendliche brauchen mehr Strafe.
Ja,
punitive, ja, weil wir annehmen, dass bei Regelverstößen, bei Devianz, bei Abweichung, wenn Kinder, Jugendliche Gewalt zeigen, wenn sie straffällig werden, wenn sie auffällig werden, wenn die radikal werden, dann hilft doch Strafe. Dann helfen Regeln. Können helfen. In dem Ausmaß, da werden sie zustimmen, aber nur in dem Ausmaß, wie ich auch eine Beziehung habe. Aber diese Idee, autoritäres Durchregulieren, Strafen, Erziehung ist Eingriff. Also dass Strafe, autoritäre Orientierung Menschen auf den rechten Weg bringen, das ist mehrheitsfähig, das ist sehr weit verbreitet.
Also ich glaube, ich finde es nochmal wichtig, da auch zu unterscheiden. Also wir haben eigentlich seit sehr kurzer Zeit ja das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Eigentlich erst seit dem Jahr 2000. Und ich glaube, viele, die dafür gekämpft haben, im Kinderschutzbund oder die ehemalige Bundesfamilienministerin Christine Bergmann, können viele Geschichten erzählen, wie schwer das war,
das durchzuführen.
Politikerinnen und Politiker, Verantwortliche in der Zivilgesellschaft tatsächlich davon zu überzeugen, dass ein Kind das Recht hat, gewaltfrei aufzuwachsen. Also eine neue Errungenschaft, die ganz wichtig ist. wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir viele Eltern haben, die bereit sind, sich an den Bedürfnissen ihrer Kinder zu orientieren, die bereit sind, gewaltfrei zu erziehen. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, nochmal zu gucken, welcher Teil der Gesellschaft blendet das komplett aus, welcher Teil der Gesellschaft ringt aber auch mit diesen neuen, vergleichsweise neuen Werten in der Erziehung, nämlich Gewaltfreiheit. Und was benötigen Eltern, damit sie die richtige Unterstützung bekommen? Und die schwarze Pädagogik reicht ja weit in die Vergangenheit zurück. Und ich glaube, auch da ist nochmal wichtig zu unterscheiden, auf wen zielt das eigentlich? Die schwarze Pädagogik ist vertreten worden von sogenannten Expertinnen und Experten. Frau Harrer, deren Buch angesprochen wurde, war Medizinerin, hat einen wichtigen Ratgeber geschrieben. Und es ist natürlich absurd, dass der bis in die 80er Jahre bei uns vertreten wurde und verkauft wurde und Eltern den gelesen haben und hoffentlich sich nicht daran gehalten haben. Oder Richterinnen und Richter in der Vergangenheit, Pastoren, Das Weiße Band, ein bekannter Film, der das ja sehr schön aufgezeigt hat. Insofern ist das die Institution in der Gesellschaft und Experten, die die schwarze Pädagogik vertreten haben und Eltern dann versucht haben, vielleicht auch aus Überzeugung, aus ideologischer Überzeugung, das umzusetzen.
Was ist denn mit dem Gegenteil? Wird im Moment natürlich diskutiert, wie der 68, also antiautoritäre Erziehung. Ist die genauso gewalttätig letztlich?
Naja, spannend ist, auf der einen Seite haben wir hier diese autoritäre Erziehung, da die antiautoritäre. Und wenn wir aber junge Eltern heute sehen, dann sind die sehr mit der Frage beschäftigt, ich habe große Angst, mein Baby zu verwöhnen. Mhm. Wenn wir sie fragen, was ist dann eine Sorge, die sie um ihr Baby jetzt beschäftigt, dann sagen die nicht, dass mein Kind vielleicht sich nicht gesund entwickeln könnte. Nein, die Angst, ein Kind zu verwöhnen. Mhm. Und diese Anleitung, Johanna Harrers ist eine Anleitung, wie frustriere ich mein Kind, wie breche ich seinen Willen und dergleichen.
Ihre Kinder auch von Grund auf böse sind eigentlich.
Ja.
Die
und
wollen
weil
ja eigentlich
man,
schaden.
Weil man sie vor kleinen Terroristen bewahren muss und man muss aufpassen, dass sie die Eltern nicht dominieren. Also Kinder müssen gehorchen, müssen sich unterordnen. Man muss ihren Willen brechen. Das war sehr klar. Mhm. Und das mit allen Mitteln. Und dass Eltern das doch über ihre Eltern, ihre Großeltern so tief verankert haben, dass junge Eltern, die jetzt wirklich im Studienalter sind, ein Baby bekommen, mit dieser Sorge zu uns kommen, das ist natürlich schon erschreckend. Also nicht die Frage, wie kann ich mein Baby feinfühlig, bindungssicher erziehen, sondern was muss ich tun? Wann fange ich mit Frustrationstraining an, sind Fragen.
Was wären die Antwort darauf?
Also ich finde, die interessante Frage ist ja, warum haben Eltern diese Sorge heute? Mhm. Ich vermute nicht, weil sie mehrheitlich an Johanna Harrer und dieser Ideologie orientiert waren, sondern weil sie vielleicht die Sorge haben, in unserer kapitalistischen, marktorientierten, wettbewerbsorientierten Gesellschaft muss mein Kind fit sein. Darum darf ich es nicht so verwöhnen. Also ich finde es immer noch mal interessant zu gucken, in welchem Kontext entstehen eigentlich solche Erziehungsvorstellungen, die Eltern mit diesen
Ängsten
ausmachen.
Das Argument ist, eigentlich ist außenrum Krieg. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dafür muss ich meine Kinder fit machen. Und wenn das so weiche Typen oder Mädchen sind, kommen die nicht klar später.
Ja, genau so. Das ist eine gesellschaftliche Wertvorstellung. Ich meine, da gibt es wirklich in der Soziologie hinreichend Studien. Da kommt ja noch was zu, der Leistungsdruck. Mhm. Genau. Also wenn man sich die Jugendstudien anguckt, sagen ja Jugendliche selber, also die zu Erziehenden oder auf die sich Pädagogik richtet, sagen selber, also Leute, das eine Position in der Gesellschaft bekomme ich über die Note. Shell-Jugendstudie sagt, was macht mir am meisten Sorgen? Das ist
schulische
nicht
Leistung.
Die Erziehung, sondern es ist eine Note. Es ist ein quantifizierbares Maß. Das heißt, tatsächlich erleben wir die Gesellschaft als leistungsorientiert, als wettbewerbsorientiert. Und jetzt gibt es ein Versprechen, wir können Menschen standardisieren, wir können sie quantifizieren, wir können es messen. Mhm. Es gibt Kriterien, die ziehen immer mehr ein. Und dann fragen Eltern von der Geburt an oder schon
wie erreiche ich die?
Ja, die Bücher werden ja gekauft. Nach welchen Stufen, nach welchen Phasen läuft Entwicklung ab? Wir lehren das heute anders. Wir sagen, die alten Phasen- und Stufenmodelle, von denen lösen wir uns. Wir vermitteln heute, dass bedürfnisorientierte Pädagogik sinnvoll ist, dass bindungsorientierte Pädagogik wichtig ist. Aber die Menschen erleben die Gesellschaft als eine quantifizierbare. Und dann sucht man nach Regeln dann sucht man nach eindeutigen Kriterien.
Aber die Eltern fragen uns dann auch, wenn ich das dann so mache, bindungsorientiert, feindselig, hilft das denn meinem Kind in dieser heutigen Gesellschaft?
Oder was für ein Typ ist mein Kind?
Die ja nun wirklich vielleicht, so wie sie aufgebaut ist, nach wie vor nach diesen Prinzipien mehr oder weniger funktioniert. Und da sind wir, wenn wir bindungsorientiert Eltern jetzt unterrichten oder so, natürlich ein bisschen gegen den Strom. Das muss man, glaube ich, schon so sagen.
Frau Andresen noch kurz.
Ja, ich wollte kurz etwas noch zur antiautoritären Erziehung sagen, nach der Sie gefragt hatten. Ich glaube, wenn man antiautoritäre Erziehung übersetzt mit die Grenzen zwischen Kindern und Erwachsenen werden eingeebnet, dann hat das auch Formen von Gewalt. Wenn es damit einhergeht, dass der Erziehungsstil so ist, man überlässt die Kinder sich selbst, dann ist das auch Vernachlässigung und auch eine Form von Gewalt. Insofern ist das sicherlich immer die Frage auch, wie definiere ich diese antiautoritäre Erziehung? Und
vielen Dank.
Das ist zentral.
Ja, vielen Dank für die Klärung nochmal. Zu klären, auch zu erklären, was Schmerz eigentlich ist, gehörte lange Zeit über den Bereich der Philosophie. Warum eigentlich? Weil man im Grunde bis vor 25 Jahren weitgehend der Ansicht war, Schmerzempfinden sei einzig und allein ein Phänomen der subjektiven Erlebniswelt. Und dafür dachte man, sei das eigene Bewusstsein die einzige notwendige Quelle. Entsprechend groß war dann auch die Überraschung, als man den Schmerzmechanismus erklärte und nicht nur Neugeborenen, sondern auch Föten und übrigens auch Tieren die Wahrnehmung von Schmerzen zuerkennen musste. Ich sage musste, weil das anfangs oft gegen die Überzeugung der Forscher geschah. Heute weiß man, körperliche und psychische Schmerzen sind untrennbar miteinander verknüpft.
Gewalt. Wenn man davon spricht, ist meist die direkte körperliche Form der Gewalt gemeint. Gewalt, die sichtbare Spuren hinterlässt. Daneben gibt es aber auch psychische Gewalt. Gewalt etwa durch Worte, die verletzen, demütigen, erniedrigen. Die Auswirkungen psychischer Gewalt sind kaum erkennbar. Aber sind sie deshalb weniger ernst zu nehmen? Das zu behaupten, wäre ein Trugschluss. Denn jede Form von Gewalt, ob körperlich oder psychisch, wird im Gehirn verarbeitet und abgespeichert und hinterlässt dort Spuren. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen körperlichem und seelischem Schmerz, wurde 2010 von der amerikanischen Psychologin Naomi Eisenberger gezeigt. Zusammen mit einem Forscherteam hat Eisenberger an der University of California dazu Untersuchungen gemacht. Gemessen wurde die Gehirnaktivität von Probanden, die einer Situation sozialer Zurückweisung ausgesetzt waren. Im Blickpunkt der Forscher der vordere singuläre Kortex. Ein Bereich im Gehirn, der bei körperlichem Schmerz aktiv wird. Das Gefühl der sozialen Ausgrenzung bei den Probanden sorgte für Aktivität in derselben Gehirnregion, dem vorderen singulären Kortex. Je stärker das Gefühl der Zurückweisung, desto höher die Aktivität. Fazit: Das physische und das soziale Schmerzsystem haben eine wesentliche Gemeinsamkeit. Doch welche Auswirkungen hat psychische Gewalt auf lange Sicht? Und was löst psychischen Schmerz aus? Darüber weiß man heute noch mehr. Ablehnung, Gleichgültigkeit, Demütigung können solche emotionalen Gewalterfahrungen sein. Ähnlich schmerzlich wie körperliche und sexuelle Gewalt. Besonders schlimm sind diese Erfahrungen im Kindesalter. Anhaltende, frühe Stresserfahrungen übersteigen das, was ein Kind ertragen kann. Und dauerhafter Stress wirkt sich sogar auf die Entwicklung aus, bis ins Erwachsenenalter. Aus Studien ist bekannt, dass frühe Stresserfahrungen mit einer erhöhten Reizbarkeit der sogenannten Stressachse einhergehen. Dieses System, auch Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse genannt, reguliert menschliche Reaktionen auf Stresssituationen. Ist die Stressachse überaktiv, steigen die Cortisol- und Adrenalinwerte. Das kann eine Folge emotionaler Gewalterfahrung in der Kindheit sein. Auch Gehirnstrukturen können sich durch psychische Gewalt verändern. Das betrifft vor allem das limbische System. Amygdala und Hippocampus sind maßgeblich an der Regulation von Stresshormonen beteiligt. Frühe Stresserfahrungen senken die Reaktionsschwelle der Amygdala und können zu erhöhter Aggressivität führen. Je nach genetischer Ausstattung hinterlassen traumatische Erfahrungen neurobiologische Spuren. Betroffene kämpfen damit nicht nur ihr eigenes Leben lang. Diese Spuren können sogar noch die nachfolgende Generation betreffen. Forscher konnten auch belegen, dass Erlebnisse psychischer Misshandlung aus der Kindheit nicht nur das Gedächtnis, sondern auch die Gene prägen. Misshandlungen verändern die Zellen des Hippocampus, der Schaltstelle unserer Gefühle und Erinnerungen. Wer als Kind psychischer Gewalt ausgesetzt war, dessen Erfahrungen können sich auch im Erbgut wiederfinden. Neues Wissen über die Mechanismen von Traumatisierung schafft einen Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer Interventionsansätze. Eine Möglichkeit, den Kreislauf psychischer Gewalt zu unterbrechen.
Eine wichtige Erkenntnis lautet also, es gibt aus der Sicht der Neurobiologie zumindest keinen qualitativen Unterschied zwischen körperlichem und psychischem bzw. seelischem Schmerz. Das aber bedeutet, dass seelische Verletzungen wie körperliche zu behandeln sind, etwa in der Arbeitswelt. Gerade der Arbeitsplatz birgt ja die Gefahr einer Vielzahl von psychischen Verletzungen, die vom Mobbing bis hin zum Verlust der Arbeit reichen. Wie bei der Arbeit, so findet man in vielen Bereichen der Gesellschaft mögliche Schauplätze für psychische Gewalt. In der Schule, in Unternehmen oder Behörden, in Pflegeeinrichtungen oder Altenheimen.
Psychische Gewalt findet sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Ob als strukturelle Gewalt von Staat und Institutionen oder konkret an Schule und Arbeitsplatz, jeden kann es erwischen. Ziel des Psychoterrors bei der Arbeit ist meist die böswillige Ausgrenzung und Isolierung. Man spricht dann auch von Mobbing. Gespräche unter Mitarbeitern brechen abrupt ab, wenn sich der Betroffene nähert. Wichtige Informationen werden ihm vorenthalten. Eine andere Spielart ist die Abwertung durch Beleidigen, Demütigen, Schikanieren.
Na, Moppel? Frustessen?
Das reicht von kleinen verbalen Sticheleien bis hin zum Lächerlichmachen in der Öffentlichkeit. Mal geht es verdeckt, mal ganz offen um die Demonstration von Macht. Zum Beispiel, wenn der Finanzminister seinen Pressesprecher zurechtweist.
Einigen Service dazugegeben, zwei Grafiken.
Herr Opa, reden Sie nicht, sondern sollen Sie bitte die Zahlen jetzt verteilt werden.
Meine Kollegen kümmern sich ja schon.
Und so lange verlasse ich jetzt nochmal diese Pressekonferenz.
Und der Pressesprecher kündigt danach seinen Job. Richtig schlimm wird es, wenn Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet werden. Das Opfer habe zum Beispiel ein Verhältnis mit dem Chef oder sei psychisch krank. Eine perfide Art der Demütigung ist auch die sinnlose Arbeitsvergabe oder die Arbeit unter unzumutbaren Bedingungen. Massenentlassungen und Psychostress bei der France Telecom sorgten vor rund 10 Jahren für 35 Suizide unter den Angestellten.
Das ist Scheißdreck! Das ist Riesen-Scheißdreck! Was soll ich damit anfangen?
Nötigung und emotionaler Druck erzeugen Angst. Angst vor dem Jobverlust. Druckmittelüberwachung. Der Drogeriemarkt Ihr Platz, eine Tochter des inzwischen aufgelösten deutschen Schlecker-Konzerns, überwachte seine Kunden und Mitarbeiter mit Kameras, ohne gesetzliche Erlaubnis. Im Prinzip kann jeder Opfer von psychischer Gewalt am Arbeitsplatz werden. Je geringer das Selbstwertgefühl, umso verletzbarer ist ein Mensch durch Kritik und Kränkung. Das lockt potenzielle Täter an. Aber auch ausgeprägt selbstbewusste, hochqualifizierte Mitarbeiter können Neid und Aggressionen wecken und so zum Mobbingopfer werden. Wenn sie zu schnell und zu viel arbeiten, fühlen sich die Kollegen unter Druck gesetzt. Wie können sich die Opfer schützen? Wichtig ist eine soziale Vernetzung, die Rücksprache mit Kollegen, die direkte Ansprache der mobbenden Person. Wenn das nicht hilft, den Betriebs- oder Personalrat einschalten. Ein Mobbing-Tagebuch führen, um sich die Vorgänge bewusst zu machen. Dem Täter geht es darum, das Opfer zu degradieren. Mit Mobbing versucht er, seinen Einflussbereich zu festigen.
Aber ich hab doch
überhaupt nichts, das machst du nochmal.
Ich hab doch alles reingeschrieben, was Sie wollten.
Ist der Täter ein Chef, kommen noch Führungsmängel und Machtmissbrauch hinzu. Oft Anzeichen einer narzisstischen Störung. Wird das Bedürfnis nach Bewunderung nicht erfüllt, kann das starke Aggressionen auslösen. Wenn Gewalt jedoch von keiner konkreten Person ausgeht, sondern von Staaten, Institutionen oder Großkonzernen, dann spricht man von struktureller Gewalt. Mit dem Bau der Mauer signalisierte die DDR ihren Bürgern, dass sie ihren Staat nicht verlassen dürfen und sich an seine Regeln anpassen sollen. Strukturelle Gewalt verhindert die freie Entfaltung menschlicher Bedürfnisse. Intransparente, komplexe Gesetzesregelungen oder ausufernde Bürokratie können diesen Prozess unterstützen. Überall begegnen uns Formulare, Nutzeroberflächen, Behördenwirrwarr, die eine individuelle, gerechte Bearbeitung suggerieren. Oft verschleiern sie jedoch die in Wahrheit ungerechte Verteilung von Ressourcen. Und es geht um nichts Geringeres als Einkommensverteilung, Bildungschancen, Lebenserwartungen. Bürokratie kann eine Form psychischer Gewalt sein, weil sie den Einzelnen hilflos macht. Er fühlt sich verstrickt in ein Netz kafkaesker Abhängigkeiten, deren Urheber er nicht mehr ausmachen kann.
Herr Brisch, bevor wir auf die Arbeitssituation und andere kommen, zum Beispiel das Problem des Mobbings, lassen Sie uns nochmal darüber reden, was diese Stressachse ist. Also was passiert da genau?
Also in dem Moment, wo ich durch die emotionale Bedrohung von einem anderen, also sagen wir mal ein Baby erlebt, eine Mutter oder ein Vater sehr bedrohlich durch Mimik, Gestik, laute Äußerungen, wird es innerlich sehr angespannt und dann springt sozusagen das Angstzentrum an und dann wird über diese Achse im Gehirn, vom Gehirn bis zu Nebennierenrinden, wird dann ein Alarmsignal geschickt über eine bestimmte Kaskade und dann werden Stresshormone, Cortisol, aber auch Adrenalin für Kampf und Flucht ausgeschüttet. Mhm. Das sind sehr normale Reaktionen. Darauf ist unser Gehirn auch vorbereitet, aber nicht auf eine Dauersituation in dieser Art. Und wenn Kinder jetzt über längere Zeit solchen Situationen ausgesetzt sind, dann kann sich das Gehirn plötzlich nicht mehr selber runterregulieren. Mhm. Normalerweise haben wir einen Stress und dann bremst sich das System selbst wieder aus. In dem Moment, wo aber eine Dauerstresssituation da ist, wird das System überfordert. Und wenn wir kleine Babys haben, stellt sich das System sozusagen in der Vernetzung auf einen höher sensiblen Grad ein, sodass dann auch später kleinere Stressoren große Reaktionen auslösen. Und das Ganze wird dann quasi auch noch epigenetisch, wie das hier schon genannt wurde, also quasi durch bestimmte An- und Ausschaltungen von Genen so fest programmiert, dass wir heute wissen, das kann bis in die nächste Generation als bestimmtes Muster weitergegeben werden, obwohl die Kinder in der nächsten Generation diesen Stress gar nicht erleben. Mhm. Das sind so phänomenal neue Erkenntnisse, wo wir früher dachten, ist das überhaupt möglich? Kann das sein? Und dass aber auch bestimmte Strukturen im Gehirn jetzt im Bereich der Amygdala, da wo unser Angstzentrum sitzt und das limbische System, was gerade auf Angst eingestellt wird, dass da bestimmte Strukturen so verfestigt werden, dass dann Menschen später sehr angstvoll in Beziehungen reagieren, also das frühe Muster plötzlich alle Beziehungen sozusagen betrifft. Das geht dann ein bisschen zu Chefs, zu Partnern oder auch gegenüber den eigenen Kindern.
Kann man sich bei Kindern jetzt sehr gut vorstellen, aber das gilt ja im Prinzip auch für Erwachsene. Und wenn ich in so einer, wir hatten eben die Banken da, also wenn ich in der entsprechenden Leistungsumgebung bin, habe ich doch im Grunde genommen diesen Dauerstress. Ich muss funktionieren, sonst bin ich weg vom Fenster. Emotional, was meinen Job angeht, was Gehalt angeht, Status und so weiter. Kann man sagen, dass dieser Leistungsdruck tatsächlich zur Einrichtung einer solchen festen Stressachse, wie es ja im Film hieß, führt?
Ja, sehen wir ja auch. Die psychischen Erkrankungen nehmen zu, die Depressionen nehmen zu, die Angststörungen nehmen zu. Und das hängt schon mit Jobbelastungen und dergleichen zusammen. Dazu gibt es gute Studien.
Also nicht nur mit den besseren Methoden, das zu messen, sondern tatsächlich mit dem objektiven Umfeld.
Ja. Und nun sind natürlich Menschen unterschiedlich sozusagen durch die frühen Erfahrungen geprägt, wie schnell sie da sozusagen anspringen. Mhm. Und Menschen, die jetzt ein gesundes Selbstbewusstsein haben, weil sie in früher Zeit von ihren Bindungspersonen gespiegelt wurden, ihre Gefühle gut erkannt und rückgemeldet wurden, die können sich dann entsprechend selbstbewusst wehren und können zum Chef gehen und sagen, ich möchte ein Gespräch, ich gehe zum Betriebsrat. Menschen, die das nicht haben, die so viel frühe emotionale Bedrohung erlebt haben, ziehen sich dann entweder in sich zurück und werden wirklich schwer depressiv oder
wenden sich gegen andere.
Oder explodieren irgendwo an irgendeiner Stelle. Das muss natürlich gar nicht dort sein, wo der Stress entsteht, sondern das kann dann gegen die eigenen Kinder sein. Das kann gegen ganz andere gehen.
Flüchtlinge, was auch immer.
Wer auch immer sozusagen schwächer ist und dann auch mit diesen emotionalen, aufgestauten Aggressionen, die das natürlich auslöst, konfrontiert wird.
Ist das für Sie, Herr Zicken, wie soll ich mal sagen, ein akzeptabler oder guter Mechanismus, um zu erklären, wie es zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, wie Sie das nennen, kommt?
Das ist ein wesentlicher Faktor. Ein wesentlicher Faktor ist, wir sehen das jetzt in der Radikalisierungsforschung, dass tatsächlich wir ein Teil von hochradikalisierten Personen, das heißt solche Personen, die bereit sind, andere zu töten, auf der Grundlage einer Ideologie. Wir sehen bei einem guten Drittel ganz klar kritische Lebensereignisse in der frühen Kindheit, die ungelöst sind. Und für uns wäre es wichtig, dass wir jetzt diese epigenetischen Phänomene, die emotionalen Phänomene in den Kontext stellen. Mhm. Das heißt, der Kontext spielt schon eine Rolle. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn die Gewalt ein Arbeitsmodell wird, das kommt ja dazu. Ich erlebe den Stress, ich kann den Stress dadurch kompensieren, dass ich das Modell, was ich sehe bei meinen Eltern, nämlich Beziehung über Gewalt zu regulieren, übernehme. Und dieses aggressive Schema wird zu einem orientierenden Modell. Dann vermittelt sich das weiter. Und jetzt kommt noch etwas Wichtiges dazu. Jetzt kommt der Kontext. Sind in meinem Kontext Hinweise darauf, dass diese Gewalt tatsächlich ein gutes Arbeitsmodell ist? Mhm. Radikale Gruppen, die andere dazu bringen wollen, Menschen zu töten, physische Gewalt auszuüben, benutzen psychische Gewalt, bringen ihnen auch bei, psychische Gewalt auszuüben. Und sie tun das, indem sie die Umwelt so gestalten, dass die Gewalt wahrscheinlicher wird. Mhm. Das heißt, in meiner Umwelt sind massive, aggressive Hinweisreize und Verdrängungswettbewerbe sind aggressive Hinweisreize.
Wie ist das mit Rechtsradikalismus?
Ja, natürlich. Also da beim Rechtsradikalismus läuft das auch so ab. Da verdichtet sich das in eine Ideologie. Was ganz wesentlich ist, sozialpsychologisch, dass es die persönliche, die personale Ebene verlässt und kollektiv wird. Das heißt, die Gewalt wird zu einer geteilten Erlebniswelt. Also Gewalt spielt ja beim Rechtsextremismus eine große Rolle als Erlebnis. Aber es wird ein Teil meiner kollektiven Identität. Das heißt, dieses Arbeitsmodell verlässt die persönliche Ebene und es wird ein Teil unserer gemeinsamen sozialen Identität. Da spielen ganz massiv dann auch Hierarchien eine große Rolle. Wir haben das im Arbeitskontext gesehen, also in Kontexten, wo Dominanz eine Rolle spielt. Mhm. Deswegen ist das manchmal gar nicht hilfreich, dann zum Chef zu gehen, wenn Sie eine Hierarchie haben, wo der Chef so on top ist und ständig Machtentscheidungen trifft, dann rennen Sie vor die Wand. Vielleicht wird der noch ganz nett zu Ihnen sein und eine Minute später erleben Sie als jemand, der dann doch wieder Machtinteressen durchsetzt. Mhm. Das heißt, eigentlich muss man den Kontext verändern. Man muss beides tun. Man muss den Kontext ändern und Bedürfnisse, Bindung herstellen. Das ist die Kunst. Das ist eine Wechselwirkung.
Wir reden ja nachher noch über Prävention. Wie sieht denn das aus Ihrer Warte mit Kindern und Jugendlichen aus? Müssen wir den Kontext ändern?
Ja, wenn wir über Mobbing in der Schule sprechen beispielsweise, dann stellt sich ja die Frage, an wen können Betroffene sich wenden?
Richtig.
Wer ist verantwortlich? Das ist die Perspektive.
Zunächst mal die Schule.
Verantwortlich ist die Schulleitung erst einmal, die dafür sorgen muss, dass es in der Schule gemeinsam mit dem Kollegium eine Kultur gibt, in der Sexismus nicht keinen Raum hat, in der Rassismus keinen Raum hat, in der Gewalt nicht akzeptiert wird. Dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Anlaufstellen haben, dass es eine Ombudsperson gibt, an die sie sich wenden können. Also nicht mit den Personen sprechen, die mobben oder sofort vielleicht zur Schulleitung gehen, sondern eine Person, der sie vertrauen können, mit der sie ins Gespräch kommen können. Auch das ist ganz wichtig. Und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt hier ist auch, dass man sich vorher Gedanken macht. Schulleitung, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern, haben wir ein Schutzkonzept, damit Gewalt bei uns an der Schule nicht stattfindet.
Oft ist es ja so, dass bei den entsprechenden Elternabenden, wenn es darum geht, Gymnasium oder Schulwechsel, das auf dem Papier super aussieht. Aber nach ein, zwei Jahren stellt man fest, da steckt nicht viel hinter, weil einfach Personal nicht richtig geschult ist oder einfach zu wenig Leute da sind, was auch immer.
Ja, genau. Darum muss es, glaube ich, immer wieder eingefordert werden. Und wenn Eltern das einfordern, dann müssen Schulen vielleicht auch eher handeln. Und dafür brauchen Schulen aber natürlich auch Zeit. Sie brauchen Ressourcen, sie brauchen Unterstützung von Fachleuten, die mit ihnen gemeinsam sich auf diesen Weg begeben können, damit Mobbing in der Schule, Gewalt in der Schule keinen Raum hat und betroffene Kinder tatsächlich die Schule auch als Anlaufstelle nutzen können, um Hilfe zu finden. Das ist ja auch eine enorme Ressource. Alle Kinder und Jugendlichen sind bei uns in der Schule. Und wenn sie betroffen sind von psychischer Gewalt, von sexueller Gewalt in der Familie, dann ist die Schule, bietet die Schule theoretisch einen Raum und für viele durchaus auch praktisch, sich an jemanden zu wenden und gemeinsam nach Wegen zu suchen, dass es beendet wird.
Aber dazu wäre es ja notwendig, die Lehrerinnen und Lehrer auch zu schulen. Denn die sind ja selbst sozusagen aus einer eigenen pädagogischen Erfahrung aus der Schule gekommen, wo sie das nicht unbedingt erlebt haben. Und jetzt kann man sich fragen, wie weit vermittelt die pädagogische Ausbildung ihnen das? Will man ein Beispiel nehmen, das Time-out, also Kinder vor die Tür zu stellen, ist ja eine besondere Form von emotionaler Gewalt.
Denn gibt's wir bis sind heute.
Ja, und es ist ein super verbreitetes pädagogisches Mittel in Schulen, in Kindergärten. Vor einiger Zeit rief mich Eltern an und sagten, ich muss in einem Kindergarten, einer Kita einen Vortrag halten, weil da werden Zweijährige vor die Tür gestellt, weil sie nicht so tun, wie sie tun sollen. Das heißt, das funktioniert querbeet oder auch stiller Stuhl, Treppe. Also ein Kind auszuschließen aus der Gruppe macht etwas emotional mit diesem Kind. Und wenn das ständig passiert mit einem Kind und immer wieder, wir würden propagieren und unterrichten, time intensive zu machen. Wenn ein Kind seine Gefühle sich nicht mehr steuern und regulieren kann, dann braucht es eine 1-zu-1-Betreuung, damit es lernt, über die Co-Regulation durch eine Bindungsperson seine Gefühle besser zu steuern, zu regulieren. Das machen wir auch. Und dann sieht man, wie das Kind mit der Zeit das besser kann. Also Timeout wäre ein riesiges Thema in der Pädagogik, wo ganze Kolleginnen dann geschult werden müssen.
Das gibt eben was Positives, weil wir haben empirische Befunde, die relativ deutlich zeigen, okay, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das ist ganz wichtig, wir haben hohe Standards, Kinder sollen viel lernen. Empirische Studien zeigen, dass Lerneffekte abhängig sind von der Beziehung, von der pädagogischen Beziehung. Das heißt, würde man rein investieren, wären wir vielleicht sogar noch viel klüger. Tatsächlich gibt es auch, man kann schulen. Also es gibt ja dieses Konzept der Stereotypenbedrohung. Psychische Gewalt ist, ich vermittle einem Kind immer direkt, indirekt, das kann ich auch machen, nonverbal, du bist zu dumm. Guck dich doch mal an, du schaffst das hier nicht. Und wenn Kinder das erleben, dann erleben sie das als Stress, wie einen inneren Terror. Und was werden sie tun? Sie werden, um diesen Stress loszuwerden, sich so verhalten. Wenn ich 10-mal am Tag höre, ich gehöre nicht dazu, du bist zu dumm und so weiter. Ja? Und das hat ganz starke Effekte auf die Leistung. Die kann man empirisch messen.
Leuchtet mir unmittelbar
so, ein. Ja. Genau, das bedeutet aber, es lohnt sich da rein zu investieren. Und das reicht nicht dann nur irgendwie eine Schulpsychologin oder Psychologenstelle einzurichten, sondern tatsächlich für dieses Thema der pädagogischen Beziehung nochmal sehr, sehr klarer darüber nachzudenken.
Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Ich glaube, man darf Lehrerinnen und Lehrer nicht alleine lassen. Genau. Sie brauchen die Schulung, sie brauchen die Qualifikation, um auch Symptome erkennen zu können. Sie brauchen selbst die Akzeptanz, dass psychische Gewalt im Klassenraum nicht sein darf. Also die eigenen Praktiken müssen auch kritisch reflektiert werden. Und dazu benötigen sie aber auch ein gutes Netzwerk, in dem sie mit zum Beispiel auch der Schulpsychologin, mit Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeitern zusammenarbeiten. Sie brauchen auch das Netzwerk nach außen. Eine Schule, die mit einer Beratungsstelle eng kooperiert, und zwar nicht erst im Akutfall, sondern regelmäßig kooperiert, ist ganz anders aufgestellt. Darum ist das die Verantwortung und die Mitbestimmung, die Akzeptanz, dass Kinder Rechte haben. Auch das ist etwas, was in der Schule seinen Platz haben muss.
Das müsste für alle gelten und für alle Schulformen. Und
klar.
Wir sehen,
ja,
dass wir da soziale Ungleichheit auch da.
Brennpunkte.
Genau. Ja. Und das würde bedeuten, auch daran lernen ja Kinder.
Und auch, dass die Lehrerinnen sehen, dass manche Kinder eben mit Rückzug reagieren, wie in dem Film, psychosomatisch ständig krank werden. Das ist auch noch eine wichtige Schulung, nicht? Dass Kinder nicht immer aggressiv reagieren, sondern manchmal so aus dem Kontakt gehen und die fallen dann gar nicht mehr auf.
Und ich glaube, wir brauchen auch eine Sprache für Gewalt. Lehrerinnen und Lehrer, denen fällt es, das zeigen ja auch Studien, schwer, über Gewalt zu sprechen, über insbesondere sexuelle Gewalt zu sprechen. Und das auch tatsächlich aufzunehmen und sie dazu zu schulen und Räume zu schaffen, ist ganz wichtig.
Ich würde gern zur Frage kommen, ohne das jetzt unterbrechen zu wollen, aber wir können das gleich weiterführen, wie die Auswirkungen psychischer Gewalt verhindert werden können. Nun gibt es darauf eine ebenso richtige wie triviale Antwort. In dem Punkt waren wir gerade. Man muss zunächst einmal psychische Gewalt als das erkennen, was sie ist, und auch verbalisieren, nämlich als Gewalt. Und erst dann kann man vorbeugen und durch Prävention verhindern.
Hör auf mein Wort, denn ich weiß, worum es geht. Es ist Geld, Neid, worum sich Mobbing dreht. Die meisten Menschen wissen nicht, was Leid ist, bis sie eines Tages.
Pass auf dich auf. Ein Song gegen seelische Gewalt, Häme und Hass. Der Rapper Grisco hat Mobbing in seiner Kindheit selbst erlebt und will mit seinem Lied Betroffenen Mut machen und ihnen helfen, sich zu wehren.
Pass auf dich auf, ich sag dich dir ganz ehrlich, sag nichts Hass, trifft es dich fertig.
Denn Mobbing, Beleidigungen und Abwertung des anderen sind unter Kindern und Jugendlichen stark verbreitet. Und vor allem in Schulen an der Tagesordnung. Wie kann man dort seelischer Gewalt vorbeugen? Abhilfe schafft das deutschlandweite Projekt des Vereins Gewaltfrei Lernen. Unter dem Motto, ich bin okay, du bist okay, soll es zu sozialem, aggressionsfreiem Lernen und Umgang an der Schule beitragen. Wie hier am Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen.
Wir sind 2009 Ganztagsschule geworden. Dadurch sind an 3 Tagen der Woche die Schüler länger in der Schule gewesen. Und da haben wir das dann beobachtet, dass Konflikte zugenommen haben und haben nach Lösungen gesucht, wie wir damit umgehen können.
Die Schule entschied, gewaltfrei Lernen in das Schulkonzept aufzunehmen. Seit 2 Jahren bereits findet 3-mal im Jahr das Anti-Konflikt-Training statt. Eine Übung, Grenzen aufzeigen, wenn einem das Verhalten des anderen nicht gefällt.
Okay, gehe ich mal zu jemand anderem.
Lass das, nächstes Mal sage ich das dem Lehrer.
Im alltagsnahen Rollenspielen trainieren die Schüler der Klasse 5D, wie sie mit Mimik, Gestik und Worten aggressives Verhalten unterbrechen oder eindämmen können.
Hör auf!
Mutig sprechen, mit einer tiefen Stimme.
Genau.
Hey, du Blödmann!
Auf Beleidigungen am besten gar nicht reagieren. Oder eine absurde Antwort geben.
Ich mag auch Spaghetti.
Auch so kann ein Aggressor Danke. Schnell ins Leere laufen.
Jawohl, Applaus.
Sieh das gute Menschen, egal wie ihr ist, akzeptiert euch, wie ihr seid, denn das ist, was du bist. Sag Nein zu dem Scheiß und kämpf dagegen an. Lass den Kopf nicht hängen, steh auf und geh ran.
Darüber hinaus sollen die Schüler für die Nöte anderer sensibilisiert werden und so ihre Sozialkompetenz und Teamfähigkeit stärken. Dazu gehören Tipps für den sozialen Umgang miteinander genauso wie der Blick auf eine gute Lernatmosphäre in den Klassen oder konfliktfreie Pausen. Was haben die Schüler selbst bei dem Workshop gelernt?
Ich habe gelernt, dass Gewalt keine Lösung ist und man immer cool bleiben soll, also ruhig bleiben soll, nicht direkt draufgehen soll, sich schlagen soll, beleidigen soll.
Dass man, wenn man jemanden sieht, der gerade beleidigt wird, ihm hilft. Also hilft und nicht einfach mitmacht.
Ich fand es am wichtigsten, dass man immer cool bleibt, also immer ruhig bleibt und nicht dann so, also zurückbeleidigt oder so. Also dass man alles mit Ruhe angeht.
Das Konzept setzt bei der Ich-Stärkung jedes einzelnen Kindes an. Denn nur selbstbewusste Kinder und Jugendliche sind in der Lage, sich selbst zu behaupten, mit Konflikten auseinanderzusetzen und diese gemeinsam zu lösen.
Man kann es gut sehen, wenn man mal auf den Schulhof geht oder einfach mal durch die Schule, wenn so ein Projekt gelaufen ist, wie das schon wirkt, wie sich teilweise die Kinder selbst mit ihrer Körpersprache verändern, wie das Verhalten untereinander ist. Die Rückmeldung kommt auch von den Lehrern, dass teilweise sich in dem Unterricht was verändert hat, wenn das Projekt schon so eine Weile läuft, dass die Kinder vieles untereinander besser klären können, dass Streits eben gar nicht so groß werden, sondern auch die Klärung schon früher stattfinden kann.
Das Gewaltfrei-Lernen-Projekt wird am Lise-Meitner-Gymnasium auch mit anderen Klassen fortgeführt. Denn das Credo des Konzepts, präventiv handeln, nicht erst, wenn es schon wehgetan hat, trägt Früchte.
Herr Brüsch, ein bisschen klang ja vielleicht manches von dem, was wir beredet haben, so, als ob die Schädigungen so massiv sind, dass ich eigentlich hinterher gar nicht mehr mit Therapie oder irgendwelchen anderen Sachen kommen muss. Dann ist eigentlich zu spät. Ist das so?
Ja, wir sehen Kinder, die schon oft jahrelang schon manchmal ab der Geburt Gewalt, Vernachlässigung und vielfältige Formen von Gewalt erlebt haben. Aber wir machen intensive psychotherapeutische stationäre Behandlung mit diesen Kindern und wir sehen, dass das dann doch wiederum auf den Weg zu bringen ist. Und das ist die gute Botschaft. Wir haben ein intensives Therapiekonzept entwickelt und da sind die Kinder manchmal ein ganzes Jahr stationär, ganz ohne Medikamente bei uns in Behandlung. Und am Anfang müssen sie oft Tag und Nacht 1:1 betreut werden. Das heißt Time Intensive 24 sehr Stunden. Intensiv. Das ist sehr intensiv und macht aber auch ganz intensive neue Beziehungserfahrungen, weil sie ständig in ihren Affekten neu reguliert
werden. Und die sind nachhaltig? Also die halten über dieses Jahr hinaus an?
Ja, weil die Kinder können dann, wenn sie aus Schulen, wo das nicht mehr funktioniert hat, herausgeflogen sind, dann wieder in Schulen integriert werden. Mhm. Und wir sehen sie dann auch nachträglich im Follow-up, wie wir das nennen. Also wir untersuchen sie weiter. Und wir haben durch Gehirnuntersuchungen zeigen können, dass das Gehirn, was ganz anders vernetzt ist bei den Kindern wie bei gesunden Kindern in einer Kontrollgruppe, nachträglich durch die intensive Erfahrung sich dann wieder verändert. Das heißt, es gibt Gehirnvernetzungen, die neu aufgebaut werden, gerade auch in den Bereichen,
durch Beziehungsarbeit,
die für Empathie zuständig ist, durch diese
Beziehungsarbeit. Das muss man ja dazu sagen, weil viele denken ja durch Pillen oder weiß der Kuckuck, durch irgendeine Methode. Nein, durch Beziehungsarbeit.
Durch intensive Beziehungsarbeit ist es möglich, dass diese Kinder neue intensive Erfahrungen machen und das Gehirn zeigt, dass es dann auch wächst und sich verändert. Das ist wirklich auch für uns ganz aufregend.
Was ja wirklich eine gute Nachricht ist.
Das ist eine gute Nachricht. Und die Nachricht heißt natürlich, so früh wie möglich mit den Kindern arbeiten zu können, wäre natürlich wunderbar. Und da setzt natürlich dann die Prävention an. Wir würden natürlich auch viel lieber ganz früh beginnen und nicht erst therapeutisch arbeiten. Klar. Und deswegen haben wir mit Eltern dann begonnen zu arbeiten, schon vor vielen Jahren.
Die
und
aus
haben
Problemsituationen kommen. Also eigentlich müsste man solchen Eltern sagen, wenn ihr selber merkt, dass ihr dazu neigt, begebt euch rechtzeitig in so einen Kontext, dann kann euch geholfen werden.
Genau, und so sehen wir manchmal Eltern dann, die kommen, weil sie in Not sind, weil sie ein Baby geschüttelt haben und ganz verzweifelt sind und gar nicht wissen, was passiert ist und warum sie das gemacht haben. Und da haben wir angesetzt und haben gesagt, wenn Eltern merken, sie haben unverarbeitete traumatische Erfahrungen, brauchen sie frühe Hilfen. Mhm. Und auch Babys sind in jeder Weise oft stressbar für uns Erwachsenen und wir sind dann vollkommen manchmal nicht so gut drauf, wie wir das eigentlich sein
können. Vor allem bei Schlafentzug und so weiter.
Ja, genau. Ja. Und der eine hält das Wutgetöse des Babys nicht aus, der andere nicht, wenn das Baby weint. Und dann haben wir ein Programm SAFE entwickelt und das heißt sichere Ausbildung für Eltern, wo wir Eltern ab der Schwangerschaft schon bis zum ersten Lebensjahr begleiten und konnten zeigen, dass Eltern doch auch dann, wenn sie nicht selber so gute Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, mit ihrem Baby eine sichere Bindungsentwicklung haben können. Und dass das auch langfristig jetzt, wir sehen die Kinder jetzt alle mit 8 Jahren nochmal.
Dazwischen sind die nicht in Behandlung gewesen.
Nein, das kontrollieren wir, da schauen wir schon nach. Und dass diese Kinder sich wirklich positiver entwickeln, bindungssicherer entwickeln, andere Kapazitäten haben. Und man kann natürlich auch dann den 2-, 3-, 4-jährigen, den Kindergartenkindern Prävention beibringen im Sinne von emotionalem Lernen. Und da haben wir eine Mutter mit einem Baby, die einmal in der Woche in einen Kindergarten oder auch in eine Schulklasse kommt. Und dann müssen die Kinder für 30 Minuten eine Mutter-Kind-Interaktion beobachten, live. Und das ist sehr bewegend, weil die Kinder müssen dann angeleitet von der Erzieherin in diesem Base-Baby-Watching-Programm schauen, was macht das Baby, die Mutter, warum macht die das eigentlich, wie geht's der Mutter oder dem Baby und wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt das Baby oder die Mutter wäre. Und wir sehen, dass diese Kinder dann nach einem Jahr weniger aggressiv sind, weniger hyperaktiv, emotionale Fähigkeiten entwickeln, die sie vorher nicht hatten.
Super. Herr Zick, das ist ein Sprung jetzt, aber was machen wir denn mit struktureller Gewalt, die ja in ganz vielen Bereichen vorkommt, nicht nur in Schulen?
Naja, was man therapeutisch auch macht, ist, man schafft Strukturen, in denen Gewaltfreiheit möglich ist. Man schafft Strukturen, in denen die Kinder sich entdecken können in einem anderen Zustand, emotional. Also dieses Baby-Watching, das funktioniert ja deswegen gut, weil die Kinder empathiefähig sind.
Oder lernen,
weil
Empathie zu entwickeln.
Sie sehen auf einmal, sie sind ja in diesem Baby drin. Das heißt, sie müssen Strukturen schaffen, Räume verändern. Wir haben heute andere pädagogische Räume als früher. Räume, denen interaktionsmöglich ist. Strukturelle Gewalt, wir müssen gucken, wo rassistische Vorstellungen, menschenfeindliche Vorstellungen, Stereotype, Vorurteile, die nehmen wir nicht so ernst. Das sind aber wichtige Legitimationen für Gewaltausübung, psychischer oder auch physischer Form.
Ja, wir denken ja auch immer, da kommt man rein kognitiv, also durch Argumente zum Beispiel ran, was ja nur zum Teil stimmt.
Nee, genau. Also deswegen müssen wir gucken, wie sind die Strukturen, wie sind die Kommunikationswege. in Unternehmen. Da kann man relativ viel dran tun. Das passiert auch beim Mobbing. Ich würde erstmal, wir müssen das Setting umbauen. Und dann funktioniert es besser. Also insofern
viel zu tun, ne?
Da gibt es, und das wird alles nicht ohne Konflikte gehen. Und ich glaube, das ist klar. Wenn man an das Thema Gewalt ran will, muss man Eltern sprechfähig machen, muss man Lehrerinnen, Lehrer sprechfähig machen, müssen wir uns sprechfähig machen.
Mitarbeiter.
Das wird zu Konflikten führen, weil man anfängt, Gewalt zu definieren, weil man zu ganz ungemütlichen Einsichten kommt über die eigene Gewaltanfälligkeit. Und da braucht man Strukturen, in denen das möglich ist. Deswegen, das Training hier zeigt ja, das ist ja deswegen präventiv, weil man Kinder vorbereitet, in Gewaltsituationen den Raum anders zu nutzen.
Frau Andresen. Prävention.
Ja, damit das Recht auf gewaltfreie Erziehung tatsächlich umgesetzt wird und allen Kindern zugutekommt, braucht es, glaube ich, frühe Hilfen, nicht nur in so einem Programm, sondern von Anfang an für alle Eltern. Und diese Programme in Kommunen sind ganz wichtig, denn die Eltern müssen wissen, was es bedeutet, wenn das Kind emotional vernachlässigt wird, wenn es gedemütigt wird. Präventionsprogramme, und es muss kontinuierlich weitergehen. Die frühen Hilfen setzen an in der Schwangerschaft und dann in den ersten Monaten und Jahren eines Kindes. Da braucht es auch eine Vernetzung zwischen Sozialarbeit und Gesundheitssystem, die gut funktioniert. Und dann muss es weitergehen. Das Kind kommt in den Kindergarten. Wenn Präventionsprogramme in Kindergarten und Schule stattfinden, so wie wir es hier gerade gesehen haben, sollte es Standard sein. Und es sollte nicht nur die Kinder adressieren, dass die ihr Verhalten ändern, denn sonst bekommt das Kind das Gefühl vermittelt, es sei schuld, wenn es zum Beispiel Opfer von Gewalt wird. Nein, Präventionsprogramme müssen Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen, Eltern mitnehmen und es sollte regelmäßig stattfinden. Das ist ganz wichtig.
Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige Leute denken, ja, ja, klar, macht mal, das ist für die Happy Few. Für die wenigen Glücklichen, ja, die an so einer Schule oder Kindergarten oder was auch oder Betrieb sind. Wie sehen Sie das? Ist das für die wenigen Auserwählten oder ist das was, von dem Sie sagen würden, das kann man wirklich zumindest langfristig durchsetzen, weitgehend?
Naja, erstens ist es ja eine Frage, wie wollen wir in unserer Gesellschaft, dass Kinder und Jugendliche aufwachsen? Wie wollen wir, dass ihnen gerecht wird? Und wie setzen wir eigentlich die individuellen Rechte von allen Kindern und Jugendlichen durch? Mhm. Und ich denke, da braucht es sicherlich noch, Andreas Zick hat es geschildert, sehr viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Aber ich würde es nicht nur pessimistisch sehen. Mhm. Denn ich denke, es gibt auch wirklich sehr viele, die auch in der Pädagogik bereit sind, sich auf den Weg zu machen, sich auch schon auf den Weg gemacht haben. Und man braucht aber Unterstützung und vor allen Dingen den politischen Willen. Denn das geht nicht nur nicht ohne Konflikte ab. Es braucht auch Ressourcen und es braucht viel Überzeugungsarbeit und Unterstützung. Und die Eltern sind die Ersten, die diese Unterstützung auch nötig haben.
Absolut.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Tut mir leid, dass an dieser Stelle schon zu Ende ist, weil ja, jetzt wird's praktisch. Ganz herzlichen Dank. Das war's für heute bei Skobel zum Thema psychische Gewalt. Wie immer finden Sie auf unserer Internetseite dreiseit.de/Skobel weitere Informationen. Angesichts der erschreckenden Erkenntnisse und Zahlen, und das bedeutet eben auch angesichts der Verbreitung von psychischer Gewalt und den vielen davon Betroffenen in unserer Gesellschaft, bleibt nur der Appell, sich selbst und andere zu schulen, um Verletzungen der Würde, des Selbstwertgefühls, des Kerns anderer Menschen klarer, bewusster wahrzunehmen und dann eindeutig Stellung zu beziehen. Psychische Gewalt darf in keiner Weise geduldet werden, ebenso wenig wie Folter oder körperliche Gewalt. In diesem Sinn und tschüss.